Es geht mir darum letztlich,
was ist dein Anliegen?
Dass uns immer unterstellt wird, wir hätten hier keinen Humor. In Deutschland.
Ja.
Also zumindest gibt es ja dieses Klischee,
ja,
dass die Deutschen keine.
Ich glaube, wir haben das gerade widerlegt.
Ist total sinnlos, das jetzt weiterzumachen an der Stelle, aber trotzdem.
German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann.
Dies ist der zweite Teil des Gesprächs mit Hennes Bender. Den ersten Teil gab es letzte Woche. Wie immer ist es sinnvoller, wenn ihr den ersten Teil zuerst hört. Jetzt geht's aber mit dem zweiten Teil weiter. Und bitte.
Wir waren stehen geblieben bei deinem ersten Bühnenprogramm, wie ja, sich das angebahnt hat. Das war ja das Yps-Programm, richtig?
Das Generation erst, das Yps, erste, oder? Das hat aber kaum einer gesehen. Das erste hieß, ich mache es gerne. Und das zweite war Generation Yps.
Aber dann lass uns mal beim ersten bleiben.
Ja.
Wie war denn das, die Entstehung?
Furchtbar.
Und
okay. Ja, ja, es war furchtbar. Es war einfach, da habe ich auch so viele Fehler natürlich gemacht und hatte auch keine Regie und habe auch keinen gehabt, der sich da mal mit beschäftigt oder der mal drüber guckt. Und ich hatte auch wenig wenig Stand-up-Kollegen um mich rum, glaube ich. Die waren alle, kamen alle mehr so vom Kabarett.
Also du hattest kein Regulativ in dieser
Hinsicht. Genau, ja, genau. Und da war, das habe ich dann, glaube ich, ein halbes Jahr gespielt und habe es dann in die Tonne gekloppt, weil es nicht so richtig funktioniert hat. Aber es war auch wichtig für mich, einfach um zu sehen, was funktioniert
und
was nicht.
Und wo hast du das aufgeführt?
In irgendwelchen Jugendzentren oder so oder bei irgendwelchen ausschnittsweise, bei irgendwelchen Mixshows natürlich auch. Aber so richtig viele abendfüllende Abende gab es nicht.
War das für dich dann schon Beruf? Oder Berufung. Aber war noch nicht, dass du gesagt hast, das ist jetzt mein...
Noch, das war noch, lief noch parallel mit dem Radio.
Radio.
Da habe ich noch mit dem Radio noch Geld verdient und konnte mir das quasi leisten.
Es war also ein ambitioniertes Hobby erstmal.
Ja, ganz genau, ja, ja. Mhm. Nein, das kam dann, da kommt ja dieser Spruch, können Sie denn davon leben? Nein, ich mache auch noch Radio.
Ja.
Nee, und dann habe ich aber dann mich zusammengerissen, habe gesagt, ich brauche mehr Material, ich brauche gutes Material. Und dann kam mal Generation Yps und dann waren die ganzen Sachen auch schon glaube ich, mit, da war schon auch schon Anrufbeantworter mit drin und da war auch am Platz zu Tisch und so weiter. Das hat dann so ein bisschen mein Stil auch so ein bisschen betoniert.
Und waren Passagen aus dem ersten Programm?
Ja, natürlich. Natürlich.
Das heißt, die guten Sachen hast du übernommen,
ja,
und hast das gepimpt und da eingebaut und ein neues Programm drumherum.
Ganz ehrlich, es gibt in meinem aktuellen Programm Gags von früher, weil die einfach so gut reinpassen. Und die
aber es merkt keiner.
Nein,
und vor allem, es macht, glaube ich, jeder irgendwo, dass er, wenn ja, was gut passt,
ja,
ja, macht man das halt nochmal. Warum auch nicht?
Ja, klar. Ja,
also beschwert sich ja auch keiner drüber.
Ja, wenn du so einen Bulk hast von Material, da bleibt halt immer irgendwie was übrig und dann merkst du auf einmal, oh Scheiße, das ist ja aus dem und dem Programm, aber es passt und dann bleibt's drin.
Ja, auf jeden Fall. Und dann hast du dich aber auch entschieden, eine thematisch festgelegte,
ja,
Show zu machen. Das heißt also, Generation Yps war ja ganz konkret auf diese Generation bezogen. Mhm. Was hat man da so erlebt? Was hat man im Fernsehen gesehen? Welche Hörspiele,
genau,
hat man gehört?
Das war eigentlich ein sehr starkes Retro-Programm.
Ja.
Ja.
Das, was Luke mit den 90ern macht, oder? Könnte man das so ein bisschen vergleichen? Für Luke Mockridge ist ja so ein bisschen so der Dreh- und Angelpunkt, auch zumindest von seinem ersten Programm,
ja,
diese Jugend, was er da alles erlebt hat und so.
Ja, das ist dann aber halt auch erstaunlich, weil ich kann mit dem Programm zum Beispiel überhaupt nichts anfangen, weil, also was überhaupt nichts, aber ich habe die 90er natürlich auch erlebt, aber sie haben mich nicht, ich habe die 90er überlebt.
Ja.
Sie haben mich aber nicht geprägt.
Ja.
Und ich glaube, das, was dich prägt, ist wichtig. Was ich geprägt habe in der Jugend, in der Kindheit, in der Adoleszenz, und die erste Liebe und so weiter, das ist halt prägend und das ist für die Generation, ich meine, wie alt ist Luke jetzt, 30?
Mhm.
Er ist schon auch 25 Jahre jünger als ich, das merkt man einfach auch. Und spricht ein ganz anderes Publikum an.
Ja, aber das soll ja dann auch so sein. Also
ist so,
letztlich,
ja,
war wahrscheinlich bei dir auch, dass du erstmal gar nicht über Zielgruppe nachgedacht hast, sondern hast gedacht, ich mache jetzt was, was mich interessiert. Und das hat natürlich Menschen in deinem Alter interessiert,
ja,
die damit was anfangen konnten, die damit irgendwie nostalgisch was anfangen konnten, die den Humor verstanden haben und die Zusammenhänge verstanden.
Da gab es aber auch viele, die dann reingegangen sind und haben gesagt, das ist ja gar nicht politisch. Das ist ja gar nicht. Und da war,
ja, du hast doch sehr damit kämpfen müssen, eure Generation Generation, ja, ja, wo der klassische Kabarettgänger ja, einfach ja, erwartet hat, es muss an diesem Abend mindestens einen Helmut Kohl ja, ja, Parodie stattfinden, sonst ist das nichts für uns.
Da gab es Auftrittsabsagen. So, was machst du denn? Ja, Comedy. Nee, wir wollen Kabarett. Kling, buff. Ja, ja, was machst du denn? Ich mach Kabarett. Nee, wir wollen lieber Comedy. Das war eine ganz starke Trennung und das war hing auch natürlich mit dem Quatsch Comedy Club zusammen, da, dass der Begriff halt da war. Aber du, selbst da sind Leute aufgetreten wie Django Asyl oder wie
Hader. Hader ist im Quatsch Club
aufgetreten. Ja, aber Josef hat auch Ärger gekriegt dafür. Also zumindest das, was ich mitgekriegt habe von seinen österreichischen Kollegen, dass der in solchen Formaten aufgetreten ist. Und er war in diesen Formaten natürlich auch immer er selbst. Aber
Entschuldigung, da siehst du mal, wie verbohrt man ja, da stellenweise furchtbar war in einer Szene, die sich so weltoffen und so ja, open-minded dann gegeben hat. Ich habe mir ja immer unfassbar schwer getan mit dieser blödsinnigen Unterscheidung zwischen Kabarett und Comedy und vor allem in dieser...
Wo ein Stand-Up-Kabarett. Ja. Ich mache Stand-Up-Kabarett. Ja. Nein, mach Stand-Up-Comedy oder mach Kabarett. Aber es, irgendwann mal macht man halt das, was man macht.
Das Schlimme ist natürlich, dass es als Gütesiegel missbraucht worden ist. Ja. Also letzten Endes wurde ja gesagt, Comedy ist alles, was scheiße ist und Kabarett ist alles, was super ist. Das
wird
ja
auch anders versteuert.
Ja. Ist das so?
Ja, so. Ja, Comedy wird anders versteuert als Kabarett.
Inwiefern?
Ja, kann ich...
Ich muss mit meinem Steuerberater...
Muss ich meine Frau fragen, aber... Kabarett ist wertiger vorm Finanzamt als Comedy. Ist tatsächlich so.
Wirklich?
Ja, ist tatsächlich so. Ja. Kannst du gerne meine Frau fragen. Die macht die Steuern bei uns. Ich habe keine Ahnung. Aber im Prinzip hat natürlich Dieter Hildebrand nichts anderes gemacht als Stand-up. Mit einem ganz starken politischen Hintergrund natürlich. Aber ja, die Form, wie er sich vor die Leute gestellt hat und was erzählt hat, war Stand-up. Hüsch.
Ja.
Stand-up. Absolut.
Ja, und Hüsch hat ja nun auch nicht viel Politisches gemacht.
Nein. Also, null. Und
es war trotzdem...
Null, aber er hat
Es war mit Sicherheit auch seine Art und Weise, aber es war nicht konkret Politik, dass er sich die Tagespolitik vorgeknöpft hätte.
Hüsch war immer Hüsch.
Ja.
Das war immer, wenn Hüsch war, ne, war immer Hüsch. Und auch Jürgen Becker war immer, oder als ich zum ersten Mal Herbert Knebel gesehen habe, ich konnte das überhaupt nicht einordnen, was das jetzt ist. Und es war auch scheißegal, weil es gut war.
Ja, und das ist ja das, was ich immer sage. Es gibt mit Sicherheit auch scheiß Kabarett und es gibt super Comedy, wenn ja, du schon die Unterscheidung ja, machst. Ja. Und das zu benutzen und zu sagen, ja, das ist ja nur Comedy, fand ich immer total daneben.
Es gibt sehr gute Musicals und es gibt sehr schlechten Blues.
Ja, ja. Tatsächlich. Und insofern muss man immer halt auch bewerten, was auf der Bühne stattfindet. Macht das Spaß? Ist das gut? Ist das schlecht? Und, mhm, und alles andere, diese Genre, und wir lassen das in unserem Theater, wollen wir das nicht. Das war ja bei dir noch viel, viel stärker ja, ausgeprägt. Ja. Dass es bestimmte Theater gab, die gesagt haben, nein, bei uns nicht. Und irgendwann haben sie gemerkt...
Unterhaus. Unterhaus, ja. Es war ganz schwer, ins Unterhaus reinzukommen. Ja. Es war ganz schwer, in so Sachen reinzukommen wie München, Lach und Schieß und so weiter. Die haben halt lange gebraucht, um zu merken, oh, da passiert jetzt gerade was Neues. Und man kann sich dem nicht mehr entziehen. Man kann da nicht mehr sagen, das wollen wir nicht. Weil es war einfach so eine Macht auf einmal. Anfang der Nuller war Stand-Up-Comedy eine richtige Macht.
Ja.
Das muss man einfach sagen.
Ja. Ja. Und dann ging das aber weiter und dann war Generation... Yps hieß es, mhm, ne? War das dann, lief dann da die Maschine so richtig an oder kam es erst beim nächsten
Programm? Nee, das ging da los. Da ging es natürlich mit Nightwash los und dann gab es ja, die ersten Nightwash-Fernsehauftritte und dann gab es den ersten TV-Totalauftritt. Dann gab es natürlich meine Agentur auf einmal in Köln und dann
Susanne,
meine liebe Susanne, mit der ich jetzt schon fast 20 Jahre zusammenarbeite.
Susanne Buhr, wir grüßen Sie an dieser
absolut,
Stelle
recht herzlich. Absolut, die Agentin der Herzen.
Ja.
Und da passierten dann natürlich auf einmal ganz viele Sachen und ja. Und seitdem, dann ging es los und das habe ich dann...
Was war das Wichtigste in deinen Augen? Also wo würdest du sagen, was war so das absolute, das Ereignis, was dir nochmal einen gewissen Push nochmal gegeben hat?
Ich glaube, was mir immer retrospektiv immer sehr, sehr gut getan hat, war, dass ich nie wirklich durch die Decke gegangen bin, sondern dass ich immer so ein gewisses Level gehalten habe, aber nie irgendwie irgendeinem Hype erlegen bin oder nie irgendwie, dass die Leute sich nicht gekloppt haben um Karten für mich. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber ich glaube, dadurch konnte ich auch immer sehr bei mir bleiben und bin nie irgendwie so, man ist natürlich auch verführt worden von bestimmten Formaten, wo man im Nachhinein, boah, hätte ich das jetzt lieber nicht gemacht. Mhm. Und das ist natürlich was, worauf man sich rückbesinnt und dann natürlich auch jüngeren Kollegen, so sie denn das den Ratschlag auch wollen, dann auch mal sagen kann, so, ja, mach das lieber nicht, da würde ich lieber, ne, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, mach das lieber mal in einem Jahr oder so. Und manchmal liegt man aber auch komplett falsch. Ich meine, ich bin derjenige, der Mario Barth gesagt hat, er soll mal das mit den Männer-Frauen sein lassen. Das gibt's schon von Horst Schroth. Und da lag ich nun mal komplett falsch.
Ja.
Bei Kristall lag ich auch völlig falsch.
Bart war dann, glaube ich, nicht ganz unerfolgreich.
War nicht ganz unerfolgreich. Also, glaube ich, wenn man erfolgreich sein will, sollte man nicht auf mich hören.
Nein, du hast schon recht. Es geht ja aber auch heute unfassbar schnell bei vielen. Also,
es geht aber auch sehr schnell wieder vorbei.
Ja, das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Ich glaube ja, es lohnt sich, ein paar Jahre auf dem Buckel zu haben, bevor dann so die große Maschine losgeht, weil du einfach dann von den Erfahrungen zehren kannst. Und wenn du keine hast und sie erst machen musst, und gerade in dieser Schlangengrube des Fernsehens, wo dir jeder irgendwie nach dem Mund redet und sagt, das musst du tun, hier, das musst du, und dir den Eindruck vermittelt wird, wir wissen, was wir machen hier beim Fernsehen. Und du sagst dann so nach und nach, merkst, sie wissen es nicht, sondern du musst selber gucken. Aber na klar, das ist heute halt auch noch krasser als früher. Mhm. Ein Fernsehauftritt, der gut läuft, und auf einmal ist dann hier Riesenarenen und sowas.
Der muss dann aber auch viral gehen. Das reicht nicht nur Fernsehen. Du kannst einen guten Fernsehauftritt haben, wenn der nicht irgendwie mitgefilmt wird und im Internet vertrieben wird.
Na klar.
Ich habe damals auch Sendungen gemacht, die gut waren, die aber keiner gesehen hat. Ja. Einfach, weil sie nur einmal liefen und dann nie wieder aufgetaucht sind
im Internet. Ja.
Ist so.
Und dann kam das zweite Programm irgendwann. War das schwer für dich? Weil ich frage deswegen, weil für mich war das zweite Programm.
Das zweite Programm ist immer das Schwerste. Weil du natürlich in dein erstes Programm alle deine Erfahrungen, dein ganzes Leben reinlegst. Und das zweite Programm ist wirklich der Probstein. Das ist wirklich der Touchstone. Das ist wirklich so, boah, mein Gott, was machst du jetzt? Und da hatte ich irgendwie Glück gehabt. Ich habe, glaube ich, Glück gehabt, dass ich dass ich immer die neuen Sachen, die mir eingefallen sind auf der Bühne oder während des Spielens, immer zur Seite gelegt habe und dadurch einen ganz schönen Pulk hatte für mein nächstes Programm. Das mache ich heute auch immer noch so. Das heißt, wenn mir irgendwas Neues einfällt, es sei denn, es ist super aktuell, dann kommt es natürlich ins Programm. Aber ansonsten sammle ich während des Spielens so viel, dass ich sagen kann, okay, ich habe schon so ein Drittel fürs neue Programm.
Wie hieß dein zweites Programm?
Das war Komm, geh weg.
Komm, geh weg.
Das war Komm, geh weg, ja.
Und was war da dein dominierendes Thema?
Ich.
Du?
Ja.
Eine Nabelschau?
So ein bisschen. Ich muss mir überlegen, weil es gibt da auch eine DVD von Komm, geh weg.
Lass mich überlegen, aus Bielefeld, oder?
Nee, das ist die zweite DVD. Ich habe zwei DVDs gemacht. Die erste war tatsächlich ein RTL-Mitschnitt.
Ja.
Und
ach, du bist mal für das RTL auch aufgetreten,
ja,
ne?
Ja, klar. Ja, ich hatte mal ein Special bei RTL. Und ich war ja auch damals bei 7 Tage, 7 Köpfe und diese ganze...
Wie hast du das erlebt bei 7 Tage, 7 Köpfe?
Ich fand das... Warst du auch da?
Nein, aber ich habe mit Christoph gesprochen, der mir seine Erlebnisse dort geschildert hat.
Sie waren immer sehr, sehr nett zu mir. Ich glaube, als ich mich dann später mit Olli Welke noch drüber unterhalten habe, was dann auch ein bisschen... Klar, Rudi Carrell war jetzt nicht der leichteste und nicht der freundlichste. Zu seinen Gästen war er immer sehr, sehr nett. Also zu mir, ich kann wirklich nur sagen, zu mir war er immer total freundlich. Ich habe mich auch immer sofort als Fan geoutet. Mike war immer ein Schatz. Kannst du dich noch an Stuttgart erinnern, wo wir mit Mike zusammengesessen haben?
Den Abend werde ich nie vergessen.
Das war so herrlich. Da haben wir Nils Heinrich kennengelernt an dem Abend. Du hast im Renitenz gespielt und wir waren, es war ein super Abend.
Ja.
Du hast im Renitenz gespielt, wir haben in der Liederhalle gespielt.
Ja.
Ich glaube, irgendwie Nightwash, Knacki hat moderiert.
Ja.
Eure Mütter waren dabei, Nils Heinrich war dabei. Ich weiß nicht,
war das nicht die Mütternacht?
Nein, war nicht die Mütternacht. Es war irgendwas Nightwash-mäßig, irgend so ein Ding. Und weißt du noch, was an dem Abend war? Bundestagswahl. Es war der 22. September 2000, schlag mich tot. Mhm. Es war Bundestagswahl. Und bei uns war es irgendwie halb voll oder so.
Ich erinnere mich, das war das alte Renitenz noch, in dem ich gespielt habe.
Ich war nie im Renitenz, ich weiß es nicht. Aber du kamst nachher vorbei und wir haben bis morgens um 4 da gesessen und Mike Krüger hat vom Krieg erzählt.
Aber tolle Geschichte.
Großartig.
Also wo er dann auch erzählt hat über seine Plattenerfolge und wo er dann...
Und über Gottschalk und über Peter Alexander. Ja. Und du denkst, natürlich scheiße.
Ja.
Das war
ja
natürlich klar.
Das war ein super toller
Abend.
Also ein klasse Typ auch. Wo er dann auch beschrieben hat, mir ihr Nippel durch die Lasche zu ziehen und sowas. Wie er dann in so einen Raum geführt wurde, in Köln, im Mediamarkt, in diesem Saturn.
Im Saturn.
Wo ich sagte, in diesem Raum war nur die Single vom Nippel.
Ja.
Weil die Leute das... aus den Händen gerissen
den
Verkäufer.
Das war eine Sensation damals. Ja. 7 Tage, 7 Köpfe war für mich gut. Ich kam da, glaube ich, immer ganz gut bei rüber, aber es haben viele auch richtig scheiße gefunden. Viele in meinem Umfeld auch so, warum machst du das denn? Was hast du doch gar nicht nötig und blablabla. Und
Ja, aber ich glaube, das kam auch erst wieder mit der Zeit. Es ist ja immer so, erstmal mögen das alle weitgehend und dann kommt der Punkt, wo sie sagen, ach ja, nicht schon wieder.
Ich habe ja damals, das war schon die Zeit, als Welke da war. Mhm. Und Welke war natürlich für mich auch ein Held durchs Frühstücksradio zusammen mit Kalkofe und so weiter und habe da auch das Gefühl gehabt, man ist sich nahe und man ist so auf einem Level und hat die gleichen Vorlieben und die gleichen Vorbilder auch so.
Ja. Und dann ging es weiter über die Kabarettbühnen, drittes Programm.
Dann kam Stratmanns,
ja.
Wo du ja auch warst bei ja. Stratmanns. Und das hat mir sehr viel gebracht.
Du warst da regelmäßiger
Gast? Nee, ich war immer einmal pro Staffel.
Okay.
Also wenn gedreht worden ist, war ich auch immer einmal dabei. Mhm. Und das hat mir natürlich im Ruhrgebiet unheimlich viel gebracht, weil das auch eine sehr schöne, ja, auch altbacken natürlich, aber das ist natürlich, Ludger ist natürlich so, ist natürlich auch ein älterer Kollege und das war 7 Köpfe war auch altbacken. Ne, da gab's das, ich habe dann irgendwann mal mit Poetry Slammern auch zusammengesessen und was mir an denen halt nicht so gefallen hat, war, dass die sich selber auch in so eine Ecke gedrängt haben oder sagen wir mal so, die fanden sich dann auch so in sich gut und die haben sich so abgegrenzt von all dem, was kommerziell war und spielen dann aber was weiß ich in einer so und so Halle mit
Na gut, das ist aber heute so ein bisschen Slam. Trennungslinie, die du heute hast, nicht mehr zwischen Comedy und Kabarett, sondern man hat so das Gefühl, das ist so zwischen, naja, Stand-Up und Poetry Slam, dass so die nicht so richtig miteinander zu tun haben.
Poetry Slam ist doch aber auch nur ein Schritt dahin. Du kannst ja von Poetry Slam ist auch schön und gut und ist auch gerechtfertigt und hat seinen Stellenwert. Aber du willst doch alleine auf der Bühne stehen. Also die ganzen Slammer, die jetzt alleine unterwegs sind, ob Nils kommt vom Slam. Ja,
natürlich.
Ja, oder Thorsten
Sträter.
Thorsten kommt vom Slam.
Ja, und vor allem, es wird ja dann in dem Moment, wo du alleine auf der Bühne stehst und Texte liest, ist es ja kein Poetry Slam mehr, weil ja niemand mehr gegen dich antritt.
Ja, eben.
Sondern
es
ist ja, ich finde alleine schon diesen Genrebegriff schwierig. Es ist letztlich dann doch Bühnenkunst,
ja, klar.
Die dann da stattfindet.
Ja, aber so dieses, das hat mir immer, ist mir immer so sauer aufgestoßen, dieses sich besser finden als andere oder wertiger finden. Das hat uns damals nie interessiert. Der eine hat das gemacht, der andere hat das gemacht, aber es gab jetzt bei meiner Generation, es klingt jetzt wie der Opa, der vom Krieg erzählt, aber so Anfang der Nuller, Nightwash und Quatschclub, da gab es nicht viel Konkurrenzdenken und Neid und so weiter. Wir wollten einfach mit Leuten zusammen sein, die wir mögen und uns austauschen auch über Stand-up und einen guten Abend haben. Und wir haben dem anderen das gegönnt, wenn der mehr abgeräumt hat als man selber. Da ist man nicht hinter die Bühne gegangen und hat gesagt, ich habe das Publikum zerstört. Ich habe sie kaputt gemacht. So, sieh zu.
Zerfickt.
Ich habe sie zerfickt. So, ich zeig dir jetzt mal, wie es geht. Ja, mach mal.
Ich fand, das sind auch mit die schönsten Erinnerungen, auch das wieder wie der Opa vom Krieg, aber die schönsten Erinnerungen sind wirklich so diese Nightwash, diese gemeinsamen Nightwash-Auftritte, wo man dann in irgendwelchen engen Garderoben miteinander verbracht hat und Scherze gemacht hat. Oder auch beim Quatsch Comedy
Club. Wir haben uns im Quatschclub damals, natürlich. 2006, 2005.
Ja, sowas war das.
Habe ich noch Fotos von.
Ja, ich auch.
The Boop.
Und wer war dann noch? Ich weiß es gar nicht. War Desimo da dabei gewesen?
Desimo
war sie. Ich muss moderiert. Noch mal
gucken, wo die... Ich glaube, David Leukert war dabei.
Ja.
Da war noch ein Duo dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wo du redest. Aber ich habe noch Fotos.
Emil Wilnowski und wie sie alle
heißen. Ja, ja, ja.
Es war immer wirklich wie eine Klassenfahrt.
Ja, also
ich habe fast ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, dafür eine Gage zu nehmen, weil ich mich so gut amüsiert habe. Weißt du, der kleine Bub aus Mainz, das erste Mal in Berlin in so einem Art-Hotel.
Und ich sage dir, die Nummer, wo ich dir heute ja nochmal sage, das ist die Nummer, die Roland-Kaiser-Nummer. Roland-Kaiser, die alte Sau.
Die größte Sau, die rumläuft.
Ja, genau. Ja, und weißt du, über was wir uns als erstes unterhalten haben? Über wen? Über Eddie Izzard.
Natürlich.
Eddie Izzard war der große gemeinsame Nenner unter uns, die Stand-Up machen wollten, weil das tauchte dann irgendwann
ist mal ein Comedians-Comedian.
Also das ist der Comedians-Comedian, ja, genau.
Schlechthin. Eddie Izzard, wer ihn nicht kennt, unbedingt angucken. Vor allem also die alten Sachen, Definite Article, Dress to Kill, mein Lieblingsprogramm. Wirklich ganz, ganz
und fantastisch. Und er hat diese Schludrigkeit so eingeführt, die ich mir auch so ein bisschen angenommen habe.
Ja.
So, wo ich merkte, okay, es muss nicht perfekt sein. Das kann jetzt wirklich so den Anschein haben, als ob das jetzt hier ist. Und er hat
das sich um Kopf und Kragen improvisieren, auf die Spitze getrieben und so in der Kunstform erhoben, wo er wirklich vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt, in einer Art und Weise, die einfach begeistert.
Das ist eine eigene Kunst, er hat eine eigene Kunstform draus gemacht.
Und auch er, jemand, da ist er so ein bisschen Harder-esque, sage ich mal. ohne dass die zwei sich wahrscheinlich kennen, aber auch da, wenn Harder von einem Stock erzählt, der ihn ins Weltraum entführt, in den Weltraum entführt, das ist so ähnlich wie bei Eddie Izzard, wenn er dann wirklich dann von den Tieren auf der Arche erzählt, die unbedingt vorne am Rand sitzen wollen, die langen Ohren haben, damit die im Wind wehen können, oder irgendwelche, diese Tiefseefische mit der einen Leuchte vom Kopf, die sich dann zu zweit nebeneinander herschwimmen und so tun, als ob sie ein Auto sind und sowas. Also ganz abgefahrene Gedanken, wo du denkst, wie kommt er jetzt da drauf?
Ja.
Und das fand ich phänomenal. Ja. Also auch er, weil er gesprochen hat, über was er Lust gehabt hat.
Das sind immer die besten Sachen, auch heute noch, wo ich denke so, da wäre ich jetzt von alleine nicht drauf gekommen. Ja.
Wirklich?
Und das Tolle ist einfach, dass du abseits der Normen und der Formeln von Humor und den abgedroschenen Klischees, dass es immer wieder Leute gibt, wo du denkst, so, ups, das kannte ich jetzt noch nicht. Das ist jetzt neu. Und da gibt es auch bei uns Leute, da gibt's Friedemann, ne? Friedemann Weise, ne? Der meine ersten CDs designt hat noch. Das war ja damals noch bei Wortart noch der Designer. Ja. Und dann einfach so Leute, wo ich dann einfach so, okay, das gucke ich mir jetzt mal an, weil man nicht weiß, was als nächstes passiert. Und da sind wir auch natürlich ganz schnell wieder bei Helge Schneider. Helge Schneider war bei uns damals Ende der 90er, das war ein Erdrutsch, weil wir haben da gesessen und gestanden teilweise noch bei irgendwelchen Stadtfesten. Wenn Helge irgendwo aufgetreten ist, sind wir da hingepilgert, um zu gucken, was macht er heute.
Ja. Ne? Ja, weil er ja auch manchmal an Abenden einfach auch mal 20 Minuten Jazz gespielt hat.
Strafjazz, ja. Weil ihm das Publikum nicht gefallen hat. Schon oft erlebt.
Und er war einer, der wirklich das Feuilleton komplett verwirrt hat.
Ja.
Weil sie nicht wussten, ist das jetzt große Kunst oder verarscht er uns?
Ja.
Und das ist ja das Schönste eigentlich.
Und dann hat er sich ans Klavier gesetzt und alle, nee, das ist aber Kunst, der kann ja wirklich was.
Ja. Weil man will ja dann Handwerk sehen.
Genau.
Und dann ist das dann legitim. Genau. Ja. Und jetzt bist du aktuell unterwegs mit deinem Programm.
Ja.
Ich habe nur zwei Hände.
Ja. Ein schöner Übergang.
Ja. Ja, ich war bei großer Kunst.
Ja. Naja.
Und was war deine Herangehensweise an das neue Programm jetzt?
Es gab vor ein paar Jahren ein Programm, das hieß Luft nach oben, mit dem ich selber nicht so hundertprozentig zufrieden war.
Warum
das heißt,
nicht?
Ich habe einen Punkt erreicht in meinem Leben, in meiner Karriere, wo ich merkte, ich bleib jetzt irgendwie auf einem Punkt stehen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich wiederhole mich gerade. Und ich habe das Programm auch aus so einem Frust heraus gemacht und auf Frust heraus auch geschrieben, wo ich merkte, ich muss jetzt unbedingt ein neues Programm machen. Wahrscheinlich hätte ich einfach ein Sabbatical machen müssen. Einfach, ich habe gedacht, ich bin jetzt in der Maschine drin, ich muss jetzt ein neues Programm machen, weil ich muss auf Tour sein, ich muss Miete bezahlen, Essen kaufen, blablabla.
Und das Problem waren wahrscheinlich die beiden Wörtchen, ich muss.
Ich muss, genau. Ich muss und nicht ich will. Und das Programm war nicht mein Bestes. Das war so okay. Und danach habe ich auch gesagt, ich mache jetzt ein halbes Jahr Best-of, um mal wieder so ein bisschen Energie zu tanken und auch mich selber mal ein bisschen abzufeiern und die Sachen zu machen, die Leute wirklich auch sehen wollen, wo ich dachte oder wo ich gemerkt habe, da besteht eine Nachfrage und die Nummern sind auch immer noch gut. Da habe ich auch gesagt, ich beschränke das auf ein halbes Jahr, dann wird da nicht irgendwie eine Welttour draus oder wie bei Kiss oder so. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, wie gehe ich jetzt das neue Programm an? Und dann habe ich tatsächlich mich hingesetzt und habe einen lieben Kollegen von mir, einen guten Freund von mir, den Thomas Nicolai, mit dem ich jetzt auch demnächst einen gemeinsamen Podcast mache. Übrigens, kleine Werbung.
Ach, wirklich?
Ein Ost-West-Dialog, der wird heißen, oder er heißt schon, ich weiß ja nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, Blühende Landschaften.
Das kann man sich ja mal anschauen.
Kann man auch abonnieren.
Blühende Landschaften, genau, blühende sollte Landschaften. Man abonnieren,
ja.
Ohne Werbung zu machen.
Jetzt. Nein, aber wir wollten einfach mal darüber reden, wie das ist. Er als Ostkomiker, ich als Westkomiker, weil da kommen wir wieder, es gibt eine riesen Schnittmenge bei Thomas und mir. Wir sind wirklich Riesenfreunde, aber es gibt auch einfach diese Herangehensweise ist eine andere. Und er hat einen sehr guten Autor und mit dem habe ich mich getroffen und das ist jetzt auch mein Autor und mein Co-Autor. Also es ist immer noch sehr viel von mir geschrieben oder sehr viel von mir erdacht, und aber auch sehr, sehr viel von ihm. Und das war gut, weil ich brauchte wirklich, wie du sagtest, ein Regulativ. Ich brauchte jemanden, an dem ich mich ein bisschen, einen Sparringspartner, an dem ich mich so ein bisschen abprallen konnte. Und das ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich wirklich mit einem Autor für mein Stand-up gearbeitet habe. Ich habe vorher immer meine Musiksachen zusammen gemacht mit Henning Schmidtke. Der hat mir das Bond-Medley gemacht oder das Unheilig-Lied ist von ihm, was fantastisch ist. Ja, und Hätte, Fahrradkette. Der war von mir. Hätte, Fahrradkette war von mir. Aber das war immer eine schöne Kollaboration. Kolo?
Eine Kollabo, wie man heute sagt.
Eine Collab.
Ey,
du. Und es war klasse und da habe ich jetzt mit dem Kollegen Tobias Saalfeld einen Co-Autor gefunden, der echt toll ist auch. Und eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit.
Man muss dazu sagen, es ist unheimlich schwer, jemanden zu finden. Es gibt viele gute Autoren, aber sie müssen zu einem passen.
Ja,
es
muss passen.
Man muss jemanden finden, der die Sprache spricht. Das klingt jetzt ein bisschen verquer, aber es ist so.
Und der auch weiß, was du sagen willst.
Genau, genau. Ja. Der so ein bisschen in deinem Kopf ist.
Das
ist
das Beste, was du mir jetzt immer sagst. Was willst du sagen? Was willst du mir sagen? Es gibt eine Nummer in meinem neuen Programm, die ist komplett von mir. Und von der war ich mir überhaupt gar nicht sicher, dass sie funktioniert. Ich habe gedacht, die wird scheiße, die wird doof. Das ist eine Nummer, wo ich mich über Essen aufrege. Mhm. Da rege ich mich doch mal auf, dass ich jeden Tag essen muss.
Ach, das ist über die Stadt essen?
Nein, nicht über die Stadt essen. Die Stadt essen ist schön. Ja. Ich meine wirklich über die Nahrungsaufnahme.
Okay.
Und da habe ich gedacht, so, die Leute denken jetzt, der ist total bekloppt. Was redet der sich jetzt über Essen auf? Ist doch eine schöne Sache, Essen. Hier, es gibt doch Kochshows und die Leute rennen doch zu Horst Lichter und so weiter. Und darüber rege ich mich auf, dass ich mich jeden Abend, jeden Tag fragen muss, was esse ich jetzt? Wann esse ich jetzt? Wie viel esse ich? Ne? Wann höre ich auf zu essen? Intervallfasten, dann liegst du abends im Bett und dann kannst du nicht schlafen, weil du zu viel gegessen hast. Dann wachst du morgens auf und das Essen, du hast Hunger. Ne? Und dann habe ich mich aber so in Rage geredet bei den Previews, da ich merkte, oh, das ist wieder so ein Benderismus. Das ist wieder so, ist wieder der alte, Horst Evers hat mir das mal erzählt, es gab eine Quatsch-Comedy-Club-Nummer, wo noch in München aufgezeichnet worden ist, wo noch sehr viel mit Kameras gearbeitet worden ist. Wenn du dich daran erinnerst, dass Mittermeier das quasi so mit dem Utz Weber, mit dem alten Regisseur vom Quatsch-Comedy-Club zusammen erfunden hat, dieses in die Kamera reinsprechen.
Mhm.
Dieses und immer wechseln. Wenn du einen Dialog hast, wechselst du von einer in die andere Kamera.
Ja.
Das war eine Zeit.
Nimmt man heute als ganz normal hin, aber.
Ja, das war eine Zeit lang war das ein richtiges Stilmittel. Da hat Nightwatch dann auch mitgebrochen, was auch gut war, weil es war wirklich, jeder hat es gemacht.
Mhm.
So. Und dann gab es eine Nummer, wo ich mich über die Punkte aufgeregt habe. Ich will keine Punkte sammeln.
Ja.
So, ich will, sammeln Sie die Punkte. So. Und dann habe ich, nein, ich will nicht. Und dann fuhr die Kamera wirklich mit so einem Kran, wie mit so, das sieht aus wie mit so einer Drohne auf mein Gesicht zu. Mein Gesicht ist Bildschirm für, nein, ich will keine Punkte sammeln. Und Horst Evers hat mir erzählt, er hat das mit seiner Tochter gesehen und die hat angefangen zu weinen, weil sie so Angst hatte vor mir. Und hat gesagt, jahrelang war ich im Hause Evers, war ich der böse Mann.
Der böse Wenn du dein Mann. Essen nicht auf isst, hol ich den Hennes Bender.
Da ist der böse Mann. Der böse Mann hat seine Tochter. War die noch ganz klein? Und dann immer, wenn ich Horst sehe, sage ich, ah, hier ist er wieder, der böse Mann ist wieder da. Muss dir mal vorstellen.
Ja,
und das ist so eine Nummer jetzt, die ich mache mit dem Essen, wo ich mich total aufrege, wo die Leute auf einmal so, merke, die Leute fangen an zu grinsen, weil sie merken, oh, das ist jetzt so na, Vintage, das ist jetzt so der alte Hennes von früher. Und ich glaube, dadurch, dass ich mich so aufrege und dass das Thema so absurd ist, gleichzeitig aber auch ein Thema ist, was mich wirklich beschäftigt, weil ich, eigentlich nervt es mich, dieser Kult ums Essen und dieses und am Ende sage ich dann, was ich gerade gemacht habe, ist übrigens Jammern auf hohem Niveau. Ne? Daran merkt man, wie gut es uns geht, dass ich mich hier auf der Bühne darüber aufregen darf, dass ich jeden Tag essen muss.
Mhm.
So, ne? Also da treffen dann quasi der alte Hennes Bender und der neue, ja, weisere, wie nennt man, altersweise Hennes Bender dann so ein bisschen so zusammen. Und auch da ist es wieder so, ich reflektiere mich in dem Moment selber. Oder im nächsten Moment, ich mache was und sag, ich habe gerade übrigens das gemacht.
Mhm.
Oder habe da gemerkt, ne, was ich gerade gemacht habe. Ne? So, also mich selber auf die falsche Fährte führen. Ist,
das heißt, du hast aber auch in gewisser Art und Weise eine Krise gehabt,
ja,
die du überwinden musstest. Und ich kenne das ja auch, irgendwann, so sehr man das liebt, was man tut, verliert man so ein bisschen den Spaß, wenn man zu viel muss. Also wenn man ständig irgendwie ran muss, wenn irgendwie da wieder was Neues und
weil
hier...
Weil es ein Job ist. Weil es irgendwann mal wirklich ein Job ist. Und der Job ist halt nicht nur auf der Bühne stehen und Leute zum Lachen zu bringen, sondern der Job ist auch 4-5 Stunden irgendwo hinzufahren, Soundcheck zu machen, in irgendwelchen Hotels zu übernachten und abends an einer Hotelbar zu sitzen und nicht wissen, was macht man mit dem Rest des Abends.
Oder du sitzt im Wilden Hirschen irgendwo, bist komplett alleine und guckst die Wand an und es ist nichts mehr auf. Ja?
Genau.
Das ist ja natürlich auch Shit.
Ja.
Aber jetzt ohne zu viel jammern zu wollen, nur ich verstehe auch total dein Zurückziehen auf das Best-of. Ich habe das ja auch gemacht, einfach mal ein Best-of gespielt, weil es ist so entspannend.
Ja.
Das sind alles Dinge, auf die kannst du dich hundertprozentig verlassen. Du kannst dich in dieses Material wie in einen Sessel reinsetzen und kannst einfach mal genießen, auch du selber wieder auf der Bühne.
Aber es ist natürlich auch gefährlich, weil du auch ganz leicht in so einen Autopiloten gerätst.
Absolut, ich bin dabei.
Autopilot, das kennst du auch, ne? Autopilot, du stehst auf der Bühne und ratterst eine Nummer runter und stehst auf einmal neben dir und guckst dich an und sagst so, was machst du da eigentlich gerade? ach ja, ich muss ja nachher noch irgendwie noch einkaufen und ich muss noch da und dahin. Und das heißt, du hast irgendwie, es ist schon so ein schizophrenes Leben, was man irgendwann mal führt.
Ja, und da musst du aufpassen, wenn
das passiert. Und da musst du wirklich den Spaß finden. Und ich glaube, da hilft es wirklich, neue Bühnen, neue Leute, neues Publikum, neue Ansätze und neue Autoren vielleicht auch. Und einfach mal auf eine Bühne gehen und einfach ein Mikrofon und offene Bühne und die Leute kennen dich nicht. Als ich gespielt habe da in Berlin, ich glaube nicht, dass die Leute mich kannten. Das waren alles so junge, hippe Berliner, weißt du, Prenzlberg irgendwie so. Und ich will jetzt nicht sagen.
Und die Tochter von Horst Evers, die Angst gekriegt hat.
Da saß die Tochter von Horst Evers. Da ist der böse Mann. Das ist wie beim Marathonmann.
Ja,
ist,
ja, genau.
Der weiße Engel, der weiße Engel, genau. Man kann sagen, ich bin der Laurence Olivier des deutschen Stand-ups.
Das wäre doch was
für ein Plakat. Dank Horst Evers.
Schreib das aufs nächste Plakat. Hennes, Stichwort Bombing. Deine unverstandenste Pointe, dein schlimmster Auftritt, dein schlimmstes Bühnenerlebnis.
Gebombt bin ich oft und ich finde, Bombings gehören auch dazu. Bombings, wollen wir das mal erklären, was Bombings ist?
Ja, man versagt komplett. Es ist ein Kapitel in diesem Podcast, der immer wieder kommt und ich sage auch immer wieder dazu, ich möchte die Leute nicht vorführen, aber wir sind schon so und da nehme ich dich nicht aus. Je länger es her ist, desto besser kann man drüber reden, desto mehr kann man drüber lachen.
2001 beim Kölner Comedy Cup gespielt, legendär, das war in einer Brauerei im Süden von Köln. Daraus ist dann was jetzt, glaube ich, dieser Comedy Grand Prix ist von RTL.
Ja.
Dieses Ding. Das ist da so ein bisschen draus entstanden, aber der Kölner Comedy Cup war ein richtiges Ding auch. Und den hatte Kaya gewonnen und auch viele. Und das war ein Open-Air-Ding. Und jeder.
Wo war das in Köln,
im Südstadt.
Okay, Open-Air in der Südstadt.
Open-Air in so einer Brauerei.
Ah ja.
Ich weiß nicht mehr, wie die Brauerei hieß. Susanne wird es wissen, sie war dabei. So. Und ich war, glaube ich, der Erste. Und jeder hatte einen Paten. Mein Pate war der Obel. Ja, dann war noch Olli Dietrich war noch da, da war noch Badesalz war da und Bülent hat mitgespielt, Vinz Ebert hat mitgespielt. Wer war denn noch da? Bülent, Vinz, der Chaco Habekost war dabei und ich war der Erste. Und bei meinem Auftritt hat es total angefangen zu regnen, zu plästern und ich war echt gut. Nur dadurch, dass ich der Erste war, haben die Leute sich am Ende nicht mehr an mich erinnert. Und Bülent und Chaco waren ziemlich zum Schluss und Chaco hat richtig abgeräumt, Christian Habekost. Mhm. Und dann kam die Abstimmung und ich habe halt gewonnen. Und ich bin komplett ausgebuht worden. Also ich bin eigentlich nicht gebombt, aber ich bin völlig zu Unrecht komplett ausgebuht worden.
Ach du Scheiße.
Und das war schon sehr, sehr traumatisch. Das war schon sehr, sehr heftig so.
Und wurde das übertragen?
Nein, das war alles, das stand dann in der Zeitung und so, aber unverhältnismäßig zu Unrecht ausgebuht worden oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber die Leute waren halt einfach auch schon so besoffen und die standen auch schon so lange und wollten einfach, dass Schluss ist. Und die wollten, dass der Letzte, der da war, der gut war, dass der gewinnt. Und das war einfach, da hast du auch gemerkt, dass diese Wettbewerbe einfach auch eigentlich für den Arsch sind, so, ne? Ja, das war eine Sache, an die ich mich erinnere. Ansonsten habe ich versucht, jedes Bombing so mitzunehmen, wie es halt war und dann für mich zu analysieren, was ist da eigentlich schiefgelaufen, welche Nummer habe ich denn jetzt eigentlich gemacht.
Ja, aber dafür konntest du ja wirklich nichts. Also
das war in dem Sinne kein Bombing.
Aber
das war
einfach es ist nur, natürlich schon bitter. Buhn ist ganz scheiße.
Ja. Aber es gehört dazu. Es prägt einen und es macht einen.
Letzten Endes sind die Niederlagen, die du auf der Bühne erlebst, da hat man es ja vorhin auch schon, auch immer wieder
dich dann auch in dadurch lernst du.
Genau.
Nur dadurch lernst du das.
Ja, ja absolut. Absolut. Stichwort Killing.
Ja.
Dein schönster Bühnenauftritt, wo du sagst, da hat alles gestimmt, da war ich im Zen, in meiner Mitte. Das war wirklich etwas, was ich mitnehme für immer, was ich mit ins Grab nehme, als den Moment.
Ja, es waren ganz viele Auftritte in Bielefeld, komischerweise.
In
Zwei Schlingen. Bielefeld war immer so mein Hometown.
War ich noch nie.
Ach, das ist so toll da.
Also ich höre es immer wieder. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe auch nichts gegen Bielefeld.
Aber ich kann mich, und da kommen wir wieder zusammen. Eine Sache, auf die ich sehr, sehr stolz bin, war vor ein paar Jahren, als ich den Pri-Pantheon moderiert habe, was du ja jetzt machst. Mhm. Da habe ich den Pri-Pantheon moderiert, noch im alten Pantheon. Und Arthur Senkrecht ist aufgetreten.
Mhm.
Und Arthur hatte einen Musiker dabei. Ach, jetzt weiß ich seinen Namen nicht mehr. Bastian. Und
Bastian Pusch.
Bastian Pusch, genau.
Ja.
Pusch und Senkrecht.
Genau.
Und Bastian hatte so ein Gitarren-Multi-Effektgerät, was aber irgendwie kaputt war, was irgendwie nicht ging. Und die haben da rumgewerkelt mit der Technik und es ging nicht. Und ich habe eine Viertelstunde improvisiert. Und ich habe so scheiße gerockt. Und das stand nachher in der Zeitung im Bonner Express oder was das war, weiß nicht mehr, Hennes Bender rettet den Pri-Pantheon. Weil ich habe wirklich eine Viertelstunde Überbrückung gemacht und ich war richtig, richtig gut. Ja. Und dann kam, ich weiß nicht, der David, ich weiß nicht, ob der noch im Pantheon ist, der mit dem Pferdeschwanz.
Ja.
Ja, der lief dann hinten rum. Und jeder sah ihn und ich sagte, oh guck mal, Hagen Räther muss die Stühle umstellen. Läuft nicht mehr so gut, Hagen, was? Und alle nur, wah! Und ich merkte, oh, jetzt passiert gerade was. Und das war, das war mein Moment. Und dann hab ich wirklich gemerkt, so, es gibt einen Grund, warum ich jetzt hier bin und moderieren soll, warum die mich gefragt haben, weil das jetzt genau passiert ist. Und da war ich so in the zone. Das war echt toll, ja.
Aber da siehst du mal wieder, es ist.
Und ich habe seitdem auch nie wieder moderiert, aber. Seitdem macht es so ein anderer. Aber zwischendurch war Fatih auch
noch. Fatih war noch und Sebastian Puffer hat es dann nochmal moderiert gehabt.
Genau.
Und jetzt halt ich. Aber da siehst du mal, wenn was passiert, es ist aus einer Notlage heraus.
Genau, ja.
Hast du dich freigeschwommen, komödiantisch? Ja. Was meine Theorie bestätigt, dass wir auch viel aus Notwehr tun auf der Bühne.
Klar.
Dass Notwehr. Also du setzt dich einer Situation aus, die erstmal ganz furchtbar ist. Leute schauen dich an und du sollst was erzählen. Und wenn dann was schief geht, trittst du die Flucht nach vorne an. Und
Stand-up,
das pusht dich.
Stand-up ist auch Reaktion auf etwas. Ja. Und zwar auf etwas Unmittelbares. Und da denken viele so, was macht denn der jetzt gerade? Der macht doch gar nichts, der redet doch nur mit uns. Oder guck dir mal Thomas Kreimeier an. Der hat eine Kunstform draus gemacht, auf das Reagieren aufs Publikum. Ich weiß noch, ich bin in Lünen aufgetreten und habe erstmal mit dem Publikum gesprochen. Ja, wo kommt denn ihr her? Was ist denn das hier, Lünen? Ist das noch Ruhrgebiet? Blablabla, so 10 Minuten erstmal so Warm-up. Und dann rief einer rein, weiter! Und ich so, wie weiter? Das ist weiter. Das ist das, was ich mache hier. Tut mir leid. Und das war dann der Running Gag des Abends. So, ich mach mal weiter! Das kannst du, alles, was nicht geplant ist, wo du gut mit umgehen kannst, ist super.
Aber das tatsächlich, was du gerade erzählt, habe ich jüngst in Chorweiler gehabt.
Ja.
Da bin ich auf der Bühne und habe die Leute erstmal begrüßt, was man so tut.
Ja.
Und dann rief eine Frau irgendwann, jetzt fang doch endlich an.
Ja. Stell mal vor, du gehst ins Impro-Theater und sagst so, was machen die denn da? Das ist doch gar nicht...
Wie, wir sollen jetzt hier Wörter und Genres festlegen?
Ja, wir haben doch bezahlt, damit Sie das machen.
Ja, wir machen hier mal gar nichts.
Wir machen, das gibt's auch. Das gibt's auch, ja. So Abo-Publikum, ich mach gar nichts hier.
Ja, man muss das auch erklären, Abo-Publikum ist einerseits schön.
Ja.
Also die schließen ein Abo ab und wollen verschiedene Künstler sehen, aber andere nicht. Und sie müssen sich aber trotzdem angucken, weil sie sie in einem Paket bezahlen.
Ich sag immer, Abo-Publikum ist nicht freiwillig da.
Genau. Und das merkst du denen oftmals oder hin und wieder auch an. Es gibt auch andere Abo-Publikumser. Mhm. Aber oftmals hat man es da nicht so ganz einfach. Wir haben schon ganz viel gesprochen darüber, was du lustig findest. Aber wir möchten über ein Humorkunstwerk immer auch sprechen. Im Rahmen dieses Podcasts, also das heißt wir, ich möchte mit meinem Gesprächspartner immer über ein Humorkunstwerk sprechen. Und du hast dir ausgesucht, eine Nummer vom großartigen George Carlin.
Ja.
George Carlin, muss man sagen, ist laut Comedy Central der zweitgrößte Comedian nach Richard Pryor. War ein sehr politischer Comedian
gewesen. Sehr gesellschaftskritisch.
Auch da wieder in Amerika die Trennung zwischen Comedy und Kabarett nicht existent.
Nicht existent.
Alles ist erlaubt.
George Carlin war der Papa-Schlumpf des Stand-Up, muss man so sagen, einfach so.
Und er war super hart.
Ja.
Immer sehr unkorrekt in allem, was er gesagt hat.
Unfassbar präzise.
Sehr präzise.
Ganz präzise.
Ja.
Und
kein Schluderer?
Überhaupt nicht. Und nach Williams und nach Izzard ist für mich George Carlin das große Vorbild auf jeden Fall. Mich hat sogar mal einer von der Presse mal so genannt, ich wäre der deutsche George Carlin, soweit würde ich nicht gehen. Ich hatte überlegt, ob ich mal ein George Carlin-Programm mache, ob ich seine Sachen, er hat ja auch Bücher geschrieben, mal übersetze. Auf Deutsch, das habe ich auch dann
aber nicht. Es würde aber wunderbar zu dir passen.
Es passt gut
weil
zu
die
mir,
Liebe zur Sprache.
Ja.
Er ist ja einer, der auch die Sprache auseinandergenommen hat.
Ja.
Die ganzen Doppeldeutigkeiten und die Doppelmoral, die oft auch in Worten versteckt ist, ausgestellt hat. Er war großer Gesellschaftskritiker.
Mhm.
Er war Religionskritiker. Nein, man muss sagen, Religionshasser.
Viele kennen ihn auch aus den Bill und Ted-Filmen.
Genau. Volle Kanne Hoshi.
Ganz genau. Ja.
Er hat den.
Ich musste übrigens mal wegen George Carlin zum Bochumer Zoll. weil ich in USA seine DVD-Box bestellt habe und die war ab 18.
Ah, und da musstest du vorstellig
werden. Und da musste ich vorstellig werden.
Was für unmoralisches Material.
Oh, da habe ich aber wirklich, habe ich anderthalb Stunden da auf der Bank gesessen, bis ich dann aufgerufen worden bin. Sie wissen schon, dass das nicht, dass das hier, die müssen hier, ne, das geht so nicht. Ne, habe ich richtig Anpfiff gekriegt vom Zoll. Ne? Als hätte ich da jetzt hier irgendwie Texas Chainsaw Massaker bestellt oder so, ne?
Und die Leute gucken schon hier, der Bender.
Was macht der Bender hier?
Der hat was Illegales bestellt in Amerika. Was machen wir?
Ich will mit Josh Carlin Box geholt.
Und Carlin hat eine Nummer gemacht, die du dir herausgepickt hast, und das ist wirklich eine seiner bekanntesten.
Das ist quasi seine Signature-Nummer, die 7 Dirty Words You Can't Say on Television. Also 7 schmutzige Wörter, die man nicht im Fernsehen sagen darf. Er tritt halt auf und sagt so, es gibt ja 7 Wörter, die man im Fernsehen nicht sagen darf. Und das sind die Wörter Shit, Piss, Fuck, Cunt, Cocksucker, Motherfucker. Und Tits. Und dann macht er da eine Nummer über diese Wörter. Das ist großartig. Oder diese Worte, Entschuldigung. Ja.
Und er nimmt das dann alles auseinander. Ja. Und auch gerade bei dem Wort Cocksucker, da sagt er, es gibt so Wörter, die so halb unmoralisch sind.
Ja, ja,
also zum einen, ein Sucker ist jetzt erstmal nichts Schlimmes.
Ja.
Der Cock, wenn du den Hahn meinst, auch nicht. Der Cocksucker dann.
Ja, ja.
Und in einer unfassbaren Präzision macht er das.
Ja, ja.
Auf dieser runden Bühne. Ich kann das nur wirklich jedem empfehlen.
Ja.
Ich schreibe das auch in die Notes bei dieser Folge jetzt rein, dass man diesen Link angucken kann. Und was hat dich da am allermeisten beeindruckt?
Die Präzision.
Ja.
Die Präzision und die Haltung. Beides. Also das ist hat mich, wie gesagt, was du gesagt hast, diese Sprachverliebtheit auf jeden Fall, auch dieses Auseinandernehmen von Worten und von Sätzen und aber gleichzeitig auch diese Haltung. Er war halt auch grumpy, er war auch böse, aber es war immer gerechtfertigt und es war immer gut. Ne? Wer noch so eine Nummer hat, ist übrigens der Thomas Bauer mit dem Fick dich ins Knie. Das ist eine ähnliche Nummer. Das ist auch so, geht auch so in Richtung Carlin. Kennst du das? Wie er physikalisch erklärt, dass man sich nicht ins Knie ficken kann?
Nee, das kenne ich nicht.
Doch, die ist super.
Gibt's die auf YouTube?
Ja, das ist von Thomas Bauer.
Stefan Bauer.
Thomas Bauer gab es auch. Stefan Bauer.
Stefan Bauer.
Und dann hab ich zu Stefan gesagt, du musst auch mal eine Nummer machen über Scheiß die Wand an. Das muss dann eine gleiche Nummer sein. Er stellt wirklich eine physikalische Gleichung auf, wie das ist mit dem Knie, mit Winkel und so weiter. Großartig. Ja. Stefan Bauer
natürlich. Machen wir auch über die Notes von dieser
Folge. Wer war denn Thomas Bauer? Thomas Bauer war der Keyboarder von Heinz-Rudolf Kunze. So, jetzt bin ich natürlich wieder auf einem ganz anderen Planeten hier gelandet.
Okay, ja, beim Keyboard davon.
Was der Bauer nicht kennt.
Komm. Nein, ich finde, bei Carlin ist vor allem bemerkenswert, ich habe jetzt gestern Abend mal ein paar Videos nochmal geguckt, du kannst sehen, wie er mit dem Alter aber auch immer bitterer wurde.
Ja, ja, ja.
Natürlich schön anzusehen, aber auch gerade sein letztes Programm war sehr, sehr bitter. Da hat er wirklich die Menschheit komplett verloren gegeben und du hast das gemerkt. Und bei dieser 7 Words Routine, die er da gespielt hat, war er ja noch, da war er ja so im Vergleich noch ein junger Hüpfer.
Ja, ja.
Hat aber alles das schon gehabt, was er später dann auch noch zur Perfektion getrieben hat.
Aber ich fand, bei Carlin haben wirklich die Gags auch die Haltung gerechtfertigt.
Ja.
Manchmal, es gibt ja Kollegen, also auch gerade im Kabarettbereich, die bestehen ja nur aus Haltung. Da geht es ja nur um Haltung, Haltung, Haltung. Und ich so, ja, ich will jetzt aber hier kein TED-Talk, sondern ich will Gags. Ich will was Lustiges haben. Und ich finde, wenn du einen Gag machst auf Kosten von anderen, dann muss der Gag auch gerechtfertigt sein und reflektiert sein.
Ja.
Also ist mein Anspruch. Also
es gibt ja beide Extreme. Einmal Haltung, Haltung, Haltung und auf der anderen Seite nur Tabubruch oder nur Scherz, egal was dahinter steht. Und ich finde, die große Kunst ist eben auch zu treffen, dass du einerseits eine ganz klare, einen Standpunkt vertrittst und den aber mit Pointen untermauerst.
Genau. Und bei mir war es immer so, dass ich, wenn ich mal Haltung gezeigt habe oder wie jetzt auch im neuen Programm, dass am Ende ein Gag kommt, der das Moralische dann auch wieder rechtfertigt. Ne? So, und das ist so mein eigener Anspruch. Und das ist auch, wenn ich etwas bei Kollegen kritisiere, dann ist es meistens das, dass die Aussage nicht gerechtfertigt wurde durch den Gag. Versteht man, was
ich meine? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also wenn du
gerade im Kabarettbereich.
Ja. Also einerseits, wenn du wirklich eine ganz klare, ich finde, man kann auch eine Ansage machen auf der Bühne. Man kann einfach sagen, so oder so sieht's aus. Mhm. Das finde ich legitim. Mhm. Aber du musst es immer auch einbetten. Du musst deinen Job machen.
Letztlich bist du
Kabarettist und bist auch dafür da, die Dinge, die du sagen möchtest, möglich unterhaltsam oder pointiert vorzutragen.
Das ist wie wenn du im Taxi hinten sitzt und der Taxifahrer erzählt dir ein, das ist total interessant, aber er fährt am Ziel vorbei.
Ja.
Oh, müssen die nächsten,
jetzt sind wir so weit
nächsten 500 Meter müssen zurücklaufen. Ich bin jetzt hier.
Das ist eigentlich die beste Metapher dazu, die du.
Ja. Ist mir gerade eingefallen.
Nee, aber wirklich, sehr, sehr gut.
Dankeschön.
Wie der Taxifahrer, der dir tolle Sachen erzählt und dann am Ziel vorbeifährt. Ja,
richtig.
Das stimmt. Und klar, wo waren wir stehen geblieben? Bei der Haltung. George Carlin war natürlich wirklich, wie du sagst, sehr hart, aber seine Härte war immer gerechtfertigt, weil sein Standpunkt klar war und weil er sich auch immer an den Mächtigsten der Mächtigen abgearbeitet hat. Die Kirche war für ihn ja großes Feindbild, also Religion hat er ja. Das ist auch wunderbare Bibelnummer.
Großartig,
also wo er die 10 Gebote zusammenstreicht.
Das ist auch toll, ja.
Oder
ja,
wo er sagt, das ist alles sinnlos. Alles,
das ist auch eine ganz fantastische Nummer. Ja. Bringt er auf den Punkt. Das definiert ihn auch so für mich.
Ja, wo er gesagt hat, dass es 10 sind, war eine reine Marketingentscheidung. 10 klingt einfach besser als 11.
Weil
11 hätte gesagt, also 11, genau, 11 Gebote, das ist ein Quatsch. Aber 10 klingt profund. Wo er die dann alle zusammenlegt und es bleiben, glaube ich, 2 übrig.
2 oder 3 bleiben
übrig. Irgendwie, ich glaube, eines ist, sei ehrlich. Und die andere ist, versuch keinen umzubringen. Er glaubt an einen anderen unsichtbaren Mann in den Wolken. Irgendwie sowas war das. Und das ist natürlich ein Tabubruch, gerade in Amerika.
Ja.
In den USA ist er natürlich da auch angefeindet worden dafür.
Klar.
Aber großartiger Künstler, verstorben vor 10 Jahren.
Ein paar Jahren, 10 Jahre.
Ja, so ungefähr. Naja, und Terry Jones hat es dir auch angetan.
Über den Python generell. Python generell. Jetzt die Nachrufe auf Terry Jones waren natürlich, er war ja nicht nur Mitglied der Pythons, er hat natürlich auch die Filme.
Er war der Regisseur.
Er war der Regisseur.
Es hat ja jeder, das wollte ich mit dir auch mal besprechen, wenn wir über Python gerade reden. Es hat ja jeder, finde ich zumindest, seine Aufgabe gehabt.
Ja.
Also es war ja so, dass...
Es war eine Band. Es war eine richtige Band.
Und ich glaube, nur deswegen hat es auch so gut mit denen funktioniert.
Und deswegen hat es danach auch nicht mehr so funktioniert. Die hatten nach Python natürlich noch den einen oder anderen Erfolg. Fish namens Wanda.
Ja.
Man kann sagen, Terry Jones hat noch mit Eric Davikia noch einen Film gemacht, der okay war. Die Filme, die er danach gemacht hat, ich weiß nicht, ob du den letzten kennst, mit Simon Pegg und Kate Beckinsale, Absolutely Anything. Nee. Der ist leider nicht richtig gut. Der ist leider sogar ziemlich schlecht.
Gilliam hat es, glaube ich, ganz gut geschafft.
Ja gut, Gilliam hat sich natürlich auch... Gilliam ist aber auch einer, der sehr polarisiert.
Ja.
Und ich finde auch nicht jeden Gilliam-Film gut, aber ich finde halt sehr viele sehr gut. Gilliam hat dadurch, dass er einfach Regisseur ist, einen eigenen Sprachstil auch gefunden für sich. Und die anderen haben halt immer so ein bisschen davon gezerrt, von Python. Und auch als ich vor 2 Jahren John Cleese gesehen habe, live in der Philharmonie, habe ich gedacht, so ja, das ist so ein bisschen Ablass, was ich hier gerade mache. Ich habe gerade 100 Euro bezahlt für jemanden, der mir irgendwelche Witze vorliest oder was. Es war aber toll, den zu sehen.
Er wäre jetzt aber wohl besser gewesen, weil er hat wohl einen Teleprompter normalerweise, der nicht funktioniert hat, als er jetzt jüngst in Köln war.
Ja.
Und dann hätte er sich durch den Abend improvisiert.
War er auch wieder in der Philharmonie oder
so? Ich meine ja. Und die da waren, fanden das ganz spektakulär.
Ja,
aber auch da wieder, es ist so unser Leitmotiv heute.
Ja,
es geht was schief
und
dann wird was richtig gut.
Und Leitmotiv mit D.
Ja, ist ja oft... Hennes, was du heute raushaust, es ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Da ist die Haltung, da ist die Pointe.
Das ist alles da. Das ist alles spontan, es kommt aus der Hüfte raus.
Ja. Nein, aber gerade bei Python, hier der Cleese ist so der, war so der dieses verknöcherte Englische
hat. Das Englische, wunderbar. Er hat das Englische verkörpert.
Genau.
Ja.
Der war die Karikatur
nicht des verknöcherten Engländers. Nicht umsonst ist die Silhouette des Man of Silly Walks, Ministry of Silly Walks. Du siehst das und weißt genau, das ist Cleese.
Ja,
ja. Und auch später mit 40 Towers, natürlich klar, dieses typisch Englische.
Und die Musiksachen waren ja eher von...
Das war Idle. Das war
Eric Idle. Always look on the bright side of love.
Hat er mal eben so geschrieben in Tunesien im Hotelzimmer, weil sie einen Schluss brauchten. Sie hatten keinen Schluss dafür. Palin, der beste Schauspieler von allen. Und Jones halt, der Visionär. Glaube ich, ne? Also, er hat ja auch nachher dann gesagt, sowas wie Leben des Ryan könnte man heute nicht mehr drehen. Das wäre heute gar nicht mehr möglich mit den ganzen religiösen Ressentiments und so. Das wäre sehr, sehr gefährlich. So
aber es war ja auch damals nicht ganz ohne.
Naja, die katholische Kirche hat sich halt aufgeregt.
Ja, es gab doch dieses Interview, wo der...
Ja.
Wer saß dann neben ihm?
Bischof. Es ist aber Cleese und Palin. Cleese, Palin und zwei, ein katholischer Bischof und, glaube ich, ein evangelischer.
Ganz interessant, kann man sich auch auf YouTube angucken.
Ja, ganz toll.
Da gab es ja auch große Proteste. Auch, das gab es ja auch immer schon. Ich meine, Last Temptation of Christ, Scorsese,
Da
wurde ja auch randaliert und alles. Oder Dogma von Kevin Smith.
Da
weiß ich auch noch. Als ich in Mainz im Kino war, standen irgendwelche Nonnen davor und haben protestiert.
Alanis Morissette war Gott. Ja, genau. Alan Rickman spielt, glaube ich, auch mit.
Spielt mit, wo so diese Jesus-Figur.
Ja, genau.
Dann
ja,
eben auch,
richtig.
Ich weiß, ich müsste noch mal gucken. Damals fand ich den toll. Ob der heute noch ist, ich weiß es nicht. Aber bei Python, da siehst du einfach, es ist eine Band und eine Band funktioniert nur dann gut, wenn man sich nicht gegenseitig ins Gehege kommt. Mhm. Daran zerbrechen ja viele Bands, dass einer im Rampenlicht steht und die anderen irgendwie dahinter verblassen. Das gibt dann Ärger, weil irgendwie zwei im Rampenlicht stehen wollen.
Was wichtig ist, ist, was am Ende rauskommt. Ich glaube, dass es auch bei den Pythons ganz viel Streit gab. Und ich weiß das. Also auch gerade zwischen Cleese und Jones gab es sehr oft Streit, weil die auch beide so emotional auch so verschieden waren. Aber das ist eben das, was eine Band ausmacht. Du brauchst Reibungsfläche. Reibungsfläche bedeutet, dass du... Das ist ja auch das Schöne bei Christoph und dir. Man merkt halt, ist es halt sehr plakativ, du hast halt dein Ding und er hat halt sein Ding und so. Aber du merkst einfach, ihr kommt von verschiedenen Seiten und kommt aber zusammen. Und dann passiert sowas Künstlerisches, wenn zwei sich treffen und dann passiert sowas wie bei Simon und Garfunkel oder wie bei guten Bands halt auch, ne?
Ja, also gewisse Reibung ist dann auch wiederum nicht schlecht. Bei Simon und Garfunkel, die haben ja auch, glaube ich, Probleme miteinander gehabt, stellenweise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass sie sich ab und an nochmal gestritten haben. Und manchmal geht es eben auch schief, wie bei Oasis. Ja, was ich ja für eine der größten tragischen Geschichten halte, die in der Popmusik jemals passiert sind.
Guck dir mal die Dokumentation von Blur an, No Distance Left to Run, über die Wiedervereinigung von Blur. Die haben sich ja für so eine Festival-Season wieder zusammengefunden und haben ja auch wieder zusammen was gemacht. Und das ist total toll, weil du siehst, wie die wieder zusammenkommen und darüber reden, warum die eigentlich auseinandergebrochen sind und so. Das ist fantastisch, ne?
Was ich in der Hinsicht auch ganz spannend fand, ich weiß nicht, hast du von The Police dieses Video gesehen, wo sie in Rio nochmal gespielt haben?
Ja, klar.
Certified?
Ja, Certified, ja.
Glaube ich.
Wo der Sohn von Stuart Copeland die Dokumentation gemacht hat.
Ja, und genau. Wo du auch siehst, wie sie sich direkt wieder ankacken.
Ja,
also wie Sting im Studio oder bei den Proben.
Der Stimmer, halt
Copeland dann ankackt, hier, Mensch, spiel nicht so viel.
Ja.
Du machst dir da deine Soli, das macht das Lied kaputt und so.
Ja, ja.
Und wo du gesehen hast, woran es dann letzten Endes auch gescheitert ist. Dass da zu große Egos dann im Raum waren. Das konnte nicht funktionieren.
Ja.
Hennes, Humorthermometer Deutschland. Was für ein Gefühl.
Das ist jetzt ein bisschen wie Schaufenster am Donnerstag. Ja. Hausfrauen können aufatmen. Kennst du noch diese scheiß Werbesendung, wo einer an so einem Nachrichtentisch saß und im Hintergrund wurde dir so Werbespots so als Nachrichten verkauft. Hausfrauen können aufatmen. Das neue Waschmittel ist auf dem Markt.
Vielleicht soll ich diese Überschrift noch überlegen. Aber ich habe mir überlegt...
Humorthermometer Deutschland. Du hast es noch nicht mal alles dran. Leck mich am Arsch. Ja. Witzbarometer Pfalz.
Nein, es geht mir darum...
Blutdruckgebiet. Spessart.
Es geht mir darum letztlich...
Was ist dein
Anliegen? Dass uns immer unterstellt wird, wir hätten hier keinen Humor. In Deutschland.
Ja.
Also zumindest... gibt es ja dieses Klischee, dass die Deutschen keine...
Ich glaube, wir haben das gerade widerlegt.
Es ist total sinnlos, das jetzt weiterzumachen an der Stelle, aber trotzdem. Hast du das Gefühl, dass es einen typisch deutschen Humor gibt? Oder ist der schlecht? Oder ist es tatsächlich so der platte Stammtischhumor? Ist es das, was uns ausmacht? Oder sind wir weiter? Haben wir gelernt? Hast du das Gefühl... Er hat sich zum Besseren gewendet, war es schon immer gut? Oder wie siehst du das?
Ich meine, die Globalisierung hat ja auch Vorteile, sagen wir mal ehrlich. Weil jetzt kommen ganz viele englische und amerikanische Komiker zu uns auch und treten hier auf, in großen Hallen. Ich glaube sogar in Berlin war irgendwie Chappelle, glaube ich, jetzt auch wieder zweimal.
Der kommt jetzt.
Zweimal in der Arena irgendwie, Mercedes-Benz irgendwie so. Das gucke ich mir aber nicht an, ganz ehrlich. Also das ist mir dann doch zu groß. Ne?
Und aber stell dir mal vor... Das ist ein amerikanischer Stand-Upper, der auf englischem Programm macht und macht das Ding voll.
Ja, klar, das ist toll.
Ja,
das ist toll. Ich muss man wirklich sagen, ja. Und dadurch, dass Leute wie Christian Schulte-Loh oder wie Vince jetzt in New York oder
Vince Ebert muss man erklären. Vince Ebert ist auch Comedian und ist jetzt für ein halbes Jahr, nach Amerika gegangen und macht dort eine Show als German Scientist.
Ja.
Also er ist ja Physiker, das ist ein großes Thema. Mhm. Und ich finde das sehr clever, das
Konzept. Ich habe ihn ja in Edinburgh gesehen mit seiner Show auf Englisch und es hat auch sehr gut funktioniert. Aber auch da musste er halt vor wenigen Leuten spielen, ne? Weil Edinburgh Fringe Festival ist natürlich ein riesen Festival. Da hast du jeden Tag irgendwie 400, 500, keine Ahnung, Möglichkeiten, dir Sachen anzugucken. Und da muss man kämpfen. Da ist man, das hat Michael auch gemacht, ne? Fringe und es gibt einen Austausch.
Ist das ein offenes Publikum oder geht man, ist das ein sehr hartes Publikum?
Nein, die sind super, die wollen das auch. Die, dadurch, dass das Fringe Festival auch somit das älteste Theaterfestival aller Zeiten ist, da sind die Pythons aufgetreten, Footlight Review und so weiter und alle kommen dahin, Musik, Theater, Tanz, ganz viel Comedy einfach auch, da sind die Leute sind einfach gebrieft. Und wissen, das ist jetzt was anderes. Ich stelle mich jetzt mal so ein bisschen darauf an. Ich habe Henning Wehn da gesehen. Das ist ein deutscher Komiker, der seit vielen, vielen Jahren in England arbeitet und irgendwann mal auf die Bühne gegangen ist. Ich habe ihn gesehen vor vielen, vielen Jahren, vor 15 Jahren, zusammen mit Otto Kuhnle. Die hatten zusammen ein gemeinsames Programm, 1000 Years of German Humor. Und die haben halt, Otto hat halt seine Vogel, Otto kommt ja von der Straße, das ist ja total geil, der scheißt sich ja gar nichts an, ne? Und Henning kam dann halt so in Lederhose auf die Bühne und hat dann so dieses deutschen Klischee gemacht und war aber unglaublich lustig, weil unheimlich selbstreflektiv. Und der ist ein richtiger Star in England. Das ist der deutsche Komiker in England. Der kennt ihn bei uns in Deutschland kaum einer, aber in England ist er, in Großbritannien ist er eine Riesennummer. Da findet ein großer Austausch statt, das heißt, es gibt Hoffnung.
Es gibt Hoffnung. Ja. Das ist sehr schön. Hennes, letzte Frage, die letzten Fragen. Worüber hast du zuletzt gelacht?
Über meine Frau. Meine Frau hat heute Morgen wieder irgendwas gemacht, meine Frau ist ja auch selber im Humorbereich tätig. Kinderbuchautorin und Komikerin und so weiter alles. Und ich hab wieder was gemacht. Also ich habe, es gibt so Puddingtüten, so Aufgusstüten. So Instant, so was man so im Hotel findet, so wenn man so Kaffee, so. Und wenn man 5 kauft, kriegt man einen Becher umsonst. So, Herr Bender ist natürlich drauf reingefallen und hat dann die Codes eingegeben bei Dr. Oetker und hat dann seine Privatadresse eingegeben. Meine Frau hat sich dann total darüber aufgeregt, als heute die Tasse kam. So, du hast ja deinen Namen eingegeben, das gibt's doch gar nicht. Jetzt kriegst du Post von denen, du weißt ja ganz genau, was sie machen. Und hat dann angefangen, mich nachzumachen. Guck mal hier, guck mal Pudding, da gibt's was umsonst. Das muss ich unbedingt haben. Ich schreibe da meinen Namen drauf. So, und hat quasi eine Stand-Up-Nummer gemacht. Und ich habe mich so natürlich erwischt gefühlt, weil sie hat natürlich recht. Sie hat natürlich recht, wie Frauen immer recht haben. Und ich musste aber so lachen, weil sie das so wunderbar nachgemacht hat. Das war das letzte Mal, was ich gelacht habe.
Und was ist das für eine Tasse?
Ach, das ist so ein Becher, so ein Keramikbecher, wo dann halt so ohne Henkel, wo du den Pudding halt hast, so ein Becher, als so ein Scheiß. Aber es war umsonst.
War doch nicht mal lustiger Spruch drauf oder Star Wars Becher oder.
Nein, noch nicht mal das. Es war einfach nur peinlich, dass ich sowas mache. Es ist grottpeinlich, ja.
Dein Lieblingswitz?
Also, keine Ahnung. Weiß ich nicht, mein Lieblingswitz.
Kein Witz?
Nee, ich bin kein Witz, muss Markus Krebs fragen. Nee, ich habe keinen in dem Sinne.
Spruch? Lieblingsspruch?
Nee. Reinicke Fuchs heißt der Storch von Happe Kerkeling. Es gibt so Sätze für die Ewigkeit, so Reinicke Fuchs heißt der Storch von Happe Kerkeling aus dieser Nummer, wo sie im Zug sitzen. Boah, ist das langweilig hier. Dann gibt's von Otto noch, der Föhn hatte gelogen. Das ist auch hat sich eingebrannt bei mir auf Vorderlappen. Dann gibt es von Helge natürlich die ganzen Hörspiele, die ich auswendig kann und immer wieder zitiere und solche Sachen.
Also du bist kein Witzeerzähler.
Es ist zu viel. Nee, das geht fast als Witz durch in meinem Programm. Damit beende ich die Nummer über das Essen. Da sage ich, ich bin ja Vegetarier, selbst schuld, es gibt Gegenden in Deutschland, wo du als Vegetarier in ein Restaurant gehst und sagst, guten Tag, ich bin Vegetarier, was kann ich denn hier bestellen? Ein Taxi. So, das ist so eigentlich ein klassischer, können wir auch in der Fasnacht machen, so, ne? Das ist so ein Ding. Aber mein Lieblingsgag von mir, den ich wirklich selber gut finde, ist der, ich komme auf die Bühne, mache ein bisschen Warm-up und so weiter, habe dann noch einen auf die Bühne geholt, der neben mir stand, mit dem ich irgendwas gemacht habe, der dann auch meistens größer ist als ich, ne? Meistens auch je größer, je lustiger. Und dann lasse ich ihn von der Bühne und beginne den Abend mit dem Satz, als ich klein war. Und dann geht erstmal eine Minute lang gar nichts, weil ich sage so, was ist jetzt so komisch, wieso lacht ihr jetzt? Ich habe doch gar nichts gesagt. Ne? Und das ist natürlich alles Absicht und alles geplant und da freue ich mich so drauf, weil der Satz hat eigentlich keine Pointe. Es gibt, eigentlich dürfte dieser Gag nicht funktionieren, aber er funktioniert natürlich dadurch, dass die Leute mich die ganze Zeit gesehen haben, im Kontext mit einem anderen Mann und ich sagte, als ich klein war. Und der Gag, die Synapsen schließen sich im Kopf der Leute. Und jeder lacht unterschiedlich Es gibt nicht bam, Pointe, da, jetzt müssen wir lachen. Oder wie das halt so ist bei so größeren Hallen, da wird halt nicht gelacht, da wird geklatscht. Ne? Wenn man sich die Otto-Platten anhört, chronologisch, da hörst du, wie die Leute am Anfang lachen.
Ja.
Und immer mehr fangen sie an zu klatschen. Weil sie einfach, es ist ein großes Publikum und sie geben dem Künstler zu verstehen, dass sie den Witz verstanden haben durch ihren Applaus und nicht durchs Lachen. Und wenn du bei so einem Helge Schneider-Auftritt bist, ja, dann lachen die Leute an den verschiedensten Stellen, weil die Leute natürlich auch bestimmte Sachen überhaupt gar nicht raffen. Das sind auch die schönsten Momente in meinem Programm. Immer wenn ich weiß, da ist ein Kollege oder ein Freund von mir im Publikum und ich baue irgendwas ein, was nur er versteht in dem Moment.
Ja.
Ne? Und das liebe ich. Sowas liebe ich total. Also da muss nicht jeder lustig finden, sondern nur der eine. Und wenn ich das geschafft habe, dann...
Ich habe ja tatsächlich auch 1-2 Pointen so in meinem Leben schon gehabt. Über die hat nie jemand gelacht. Mhm. Und ich habe sie trotzdem immer im Programm gelassen, ja. Nur für mich.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Ich habe zum Beispiel im neuen Programm eine Nummer über Insektenhotels. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, die fliegen da auch rein, hinterlassen ihren Nachwuchs und fliegen dann wieder weg, ohne Miete zu bezahlen. Nicht umsonst spricht man ja auch von Mietnomaden. Und das ist ein totaler Krepierer. Das ist ein totaler Krepel. Das macht nicht so. Pff, ne? Das ist zum Beispiel mein Lieblingsgag im Programm, sage ich dann immer. Den findet keiner lustig. Der bleibt aber drin, weil ich den gut finde. So.
Wenn ich bei dir bin, ich werde lachen.
Ja, genau.
Ich danke dem großen Hennes Bender.
Dankeschön.
Dass er heute mit
Dankeschön.
Mir vielen Dank,
Hennes. Dankeschön. Ich bedanke mich beim kleinen Tobi, ja, dass ich hier bei sein durfte.
Ja, also dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war der zweite und letzte Teil des Gesprächs mit Hennes Bender. Nächste Woche neuer Podcast, neuer Gast. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch der Podcast German Funny Bones gefällt, dann bewertet ihn doch bitte gerne auch positiv. Überall da, wo man ihn bewerten kann. Abonniert den Podcast, empfehlt ihn weiter. Ja, wie auch immer. Ich freue mich, wenn ihr zuhört. Bis dann, euer Tobi.